Wir lesen dort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Letzte Woche, wir sind in Matthäus Kapitel 19. Verse 13 bis 15. Passt eigentlich irgendwie ganz gut, gell? So, erst geht es um Ehe und dann kommen die Kinder, gell? Das ist fast so eine natürliche Progression. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Das ist in unserem Leben öfter mal so, gell? Das war auch im Leben der Jünger so. Und ich denke, ein Grund ist, dass wir Jesus noch nicht so gut kennen, wie wir ihn kennen können. Dass Jesus so anders ist, als wir natürlich sind. Und deswegen fordert die Bibel uns auf, unser Denken zu erneuern und seinem Denken anzugleichen, seiner Einstellung anzugleichen. Und ich hoffe, je länger wir mit ihm leben und mit ihm gehen und ihn besser kennenlernen, desto ähnlicher werden wir ihm werden und desto mehr werden wir auch so denken, wie er denkt. Heute sehen wir seine Einstellung den Kindern gegenüber. Und das Wort hier, es geht hier um kleine Kinder. Die Bibel sagt uns, Kinder sind ein Segen von Gott. Kinder sind was Gutes. Und die Bibel macht uns, oder Gott macht uns in der Bibel als Eltern verantwortlich für unsere Kinder, für ihre Fürsorge, auch für ihre Unterweisung im Wort Gottes. Eine Stelle, Psalm 127, Vers 3, da heißt es, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Kinder sind ein Segen. Und damals war es auch so, dass die Kinder die Versorgung der Eltern im Alter waren. Also die Kinder waren auch die Rentenversicherung, würden wir heute sagen. Waren auch wertvolle Arbeitskräfte in der Agrargesellschaft. Denkt an den jungen David bei den Schafen. Da hatte jeder seine Aufgabe. War bei uns nicht anders, sage ich mal so vor 60, 70 Jahren. Mein Papa ist am Bauernhof aufgewachsen. Da war das ganz normal, dass die Kinder nach der Schule noch mithelfen in der Landwirtschaft. Heute ist es in der Regel nicht mehr so, dass die Eltern abhängig sind von ihren Kindern. Heute ist es eher andersrum, ne? Dass man sagen würde, ja, Kinder sind teuer. Kinder kosten Zeit, Kinder kosten Energie, Kinder kosten Nerven, Kinder kosten Geld. Ungefähr 130.000 Euro, sagt die Statistik, kostet ein Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr und dann, wenn sie weiter studieren, noch mehr. Also da können wir bei unseren vier wahrscheinlich zwei Häuser drum bauen, gell? Aber natürlich sind die Kinder viel mehr wert als das. Und Menschen, Beziehungen sind mehr wert und erfüllender als Zeug. Das ist einfach so. So hat Gott uns geschaffen. Aber ihr wisst, viele in unserer Gesellschaft sehen das ein bisschen anders und praktizieren das oft auch anders. Und Statistik sagt auch, die Menschen haben immer später Kinder und immer weniger Kinder in unserem Land. Und wenn Kinder dann da sind, dann ist oft so dieses Gefühl, oh, Kinder sind eine Last, irgendwie ein Hindernis auf den Weg zu unseren Zielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre zumindest Eltern immer wieder jammern. Und oft ist so die Reaktion auf unsere vier Kids, besonders auch auf die Zwillinge, oft so in die Richtung, boah, das ist aber viel Arbeit. So. Also fast schon so, hey, das tut mir echt leid. So. Und ich sage dann immer, nein, wir haben gebetet um Zwillinge. Jedes unserer Kinder ist ein Wunschkind. Das ist wunderschön, dass wir sie haben. Ja, klar ist es viel Arbeit, aber es ist auch viel Freude und viel Segen. Und ja, ich finde das immer höchst interessant, wie Menschen darauf reagieren, wenn ich mit meinen 4 Kids einkaufen gehe zusammen. Das mache öfter mal ich, damit die Mama auch mal eine Pause bekommt. Und das ist echt interessant. Manchmal sind da Leute, die freuen sich und sagen, ah, wie schön, sind das alle ihre, so in die Richtung. Aber dann gibt es auch Leute, die es wirklich als Belästigung empfinden, dass wir so ihre heilige Einkaufsruhe stören, wenn da jetzt Kinder rumspringen und ja, manchmal auch mal weinen und ja, was halt normal ist mit Kindern. Aber unsere Reaktion auf Kinder offenbart uns sehr viel über unsere eigenen Prioritäten. Und das ist auch, was ich sehe, so bei unseren Freunden in der Welt. Oft ist die Karriere oder das Eigenheim oder der Urlaub in Malle wichtiger als die Kinder. Und dafür gehen die Kinder dann schon von ganz früh an in irgendeine Fremdbetreuung, obwohl es eigentlich nicht wirklich nötig wäre. Ich meine, manchmal geht es nicht anders. Und ich möchte es auch sagen, alleinerziehende Mütter haben meinen höchsten Respekt. Das ist die schwierigste Berufung, die es wohl gibt, die größte Herausforderung. Also manchmal geht es nicht anders, aber meistens ginge es anders. Und alle Studien sagen eigentlich, alle Fachleute sagen eigentlich, dass Kinder bis 3 Jahre eigentlich daheim sein sollten, mit der Mama. Frage der Prioritäten. Okay, unser Haus ist vielleicht ein bisschen klein für uns 6. Also nach deutschem Standard, wenn ich jetzt südafrikanischen Township-Standard anlegen würde, da würden 5 Familien in dem Haus leben und das wäre auch gut. Unsere Einrichtung ist größtenteils gebraucht. Wir haben ein Auto, ein gebrauchtes Auto. Ja, okay, man muss sich ein bisschen einschränken, aber wir leben ein total gutes Leben. Es geht uns total gut, auch materiell. Ich habe einen Freund in der Schweiz, der lebt in einer sehr teuren Stadt, in der Mietswohnung. Die Familie hat gar kein Auto und machen auch gar keine Urlaube, so im klassischen Sinn. Mein Freund arbeitet nur ungefähr 70%, aber sie haben sich als Familie entschieden, dass sie ihre 5 Söhne daheim unterrichten wollen. Das machen sie zusammen als Ehepaar und die sind auch beide echt begabt da drin und haben da viel Zeit miteinander und haben eine wunderbare Erfahrung. So total gegen den Mainstream, aber haben eine tolle Erfahrung und er bloggt drüber und schreibt Bücher, war die Woche wieder mal auf seinem Blog, ist total interessant und herausfordernd, auch echt spannend. Ist alles eine Frage der Prioritäten. Und es wäre die Frage an uns heute Morgen. Hat Familie, haben Kinder, hat Gemeinde die richtige Priorität in unserem Leben? Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ne? Manche vergöttern ihre Kinder, das ist auch nicht gut. Auch nicht für die Kinder gut. Aber wir können uns auch als Gemeinde fragen, welchen Stellenwert haben Kinder für uns? Und wie gesagt, die Kinder, die hier Jesus begegnen, das waren Kleinkinder. Wir lesen hier, sie wurden zu ihm gebracht. Wie sind Kleinkinder? Die können noch nicht wirklich viel leisten, gell? Die kann man noch nicht als Arbeitskräfte gebrauchen. Kleinkinder, die werden noch nicht dienen in der Gemeinde. Die werden auch noch nichts spenden. Deswegen sind wenige Gemeindebauprogramme auf Kinder fokussiert. Im Gegenteil, kleine Kinder fordern erstmal viel an Aufmerksamkeit, Energie, Investitionen. Kleine Kinder sind erstmal Nehmer und keine Geber. Wobei ja ein Lächeln eines Kindes dann wieder ganz viel gut macht. Gell? Und Jesus war sehr beschäftigt in dieser Zeit. Wir haben davon gelesen, dass viele Menschen, große Menschenmasse zu ihm gekommen ist, dass er Menschen geheilt hat, dass Leute zu ihm gekommen sind, ihm zugehört haben. Und hier inmitten dieser Aktivität haben wir diese, ich finde wirklich schöne, so eine zärtliche Szene. Und ich stelle mir vor, dass da so die Mamas ihre kleinen Kinder zu Jesus bringen, vielleicht auch ein paar Papas oder Omas kommen dann mit ihren kleinen Kids zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegt und sie segnet und für sie betet. Können wir uns auch fragen, bringen wir unsere Kinder zu Jesus? Wie können wir das tun? Wir können sie auch segnen, wir können für sie beten. Wir sind der Leib Christi, der Leib Jesu heute. Wir können das für ihn tun oder ihn durch uns tun lassen. Wir können ihnen erzählen von Gott, ihnen vorlesen aus der Bibel. Sie mit in den Gottesdienst nehmen, gucken, dass sie, wenn sie älter sind, in der Jugendgruppe kommen. Hey, die Klick ist da total wichtig. Ich würde sagen, nehmt jeden Fahrweg auf euch, um es möglich zu machen. Es ist es wert, es zahlt sich aus. Dass wir Rituale in unserem Alltag einbauen, wo wir als Familie geistliche Gemeinschaft haben. Vor allem, dass wir ein Vorbild sind, denn das spricht am lautesten, gell? Wenn wir Jesus lieben, wir Jesus folgen, mit ihm und für ihn leben, das wird unsere Kinder prägen. Wie können wir als Gemeinde unsere Kinder zu Jesus bringen? Na ja, Kindergottesdienst, Kinderlobpreis, sie ein persönliches Interesse an ihnen zeigen. Wie geht's dir damit? Kennst du die Namen der Kinder in unserer Gemeinde? Oder interessierst du dich nur für die Eltern, für die Erwachsenen? Fühlen sich auch Kinder, die zu uns kommen, ernst genommen und angenommen und fühlen sie sich wohl, fühlen sie sich willkommen? Hey, es ist schön, dass du da bist. Oder ist es, pssst, lauf nicht, red nicht, sitz still. Was ist unsere Einstellung Kindern gegenüber? Wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten und Jesus wäre in unsere Gemeinde gegangen, ich weiß nicht, ob er nicht zuerst im Kindergottesdienst gegangen wäre, rauf zu den Kleinen. Wie ist, wenn wir mit Kinderaugen durch die Gemeinde gehen würden? Ist es attraktiv für Kinder hier? Angebote, die wir haben, passt unser Gebäude für Kinder auch? Unser Verhalten vor allem? Die Lieder, die wir singen, ist ein Platz für unsere Kinder? Ich finde, das ist eine total wichtige Frage. Mir ist es wichtig, ich als Kind, ich habe mich immer gewehrt, mit den Eltern in die Kirche zu gehen. Das war jeden Sonntagmorgen ein Kampf, weil ich habe es gehasst. Mir war langweilig in der Kirche, da war kein Platz für Kinder, da war kein Raum für Kinder. Da war Stillsitzen, Klappe halten, es ertragen. Da war nichts dabei, was ich mir mitnehmen konnte. Und deswegen ist es wichtig für uns als Gemeinde, wir wollen Kinder ernst nehmen. Deswegen haben wir Kindergottesdienst jeden Sonntag und Kinderlobpreis und so weiter. Und ich möchte das auch mal sagen, ich bin so dankbar für alle von euch, die da mitarbeiten. Und ihr macht so einen wunderbaren Job mit unseren Kindern, auch mit unseren Jugendlichen. Und da kommt total viel an. Gott sei Dank gehen meine Kids gern in den Gottesdienst. Noch zumindest, gell? Das ist auch manchmal eine Altersfrage, so eine Phase. Aber sie nehmen auch viel mit, auch wenn es sich für euch manchmal nicht so anfühlt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Manchmal machst du Kindergottesdienst und du denkst, ja, das war jetzt total für die Katz, das war überhaupt nichts. Aber gerade dann erzählen sie manchmal daheim und haben was mitgenommen. Du kannst das immer am Äußeren festmachen. Genauso wie mit den Erwachsenen auch. Mir geht es oft auch so, die Predigten, wo ich mal gedacht habe, das war jetzt überhaupt nichts, sind dann oft die, wo Leute sagen, hey, das hat mich angesprochen. Und wo ich mal denke, wow, das war jetzt echt cool. Ja, für mich, gell? Kommt oft wenig. Also kann man nicht festmachen. Immer gleich. Und ich möchte auch sagen, es wäre super, wenn wir diesen Dienst an unseren Kindern noch auf breitere Schultern stellen könnten. Arthur hat letzte Woche auch ein bisschen das angesprochen. Und hey, wenn du dir das vorstellen könntest, vielleicht mit Kindern zu arbeiten, herzlich willkommen im Team. Ist ein schöner, ist ein bereichernder Dienst. Ich mache es gern. Ist auch unheimlich wichtig. Ich glaube, das ist ein Dienst nach dem Herzen Jesu. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn Jesus unsere Gemeinde besuchen wird, ob er nicht zuerst mal bei den Kindern da oben wäre und dann zu uns kommen würde. Und möchte auch sagen, wenn ihr Ideen habt, wie wir unseren Kindern besser dienen könnten hier, dann kommt auf uns zu. Lasst uns da im Austausch sein. Sagt es uns weiter. Wie können wir unsere Gemeinde familienfreundlicher machen? Die Jünger waren anders gepolt als Jesus, gell? Die haben die Kinder erstmal als Störungen wahrgenommen. Und sich so gedacht, hey, das ist total unnötig, dass Jesus jetzt da die Kinder segnet. Ich meine, der Meister hat so viel Wichtiges zu tun und wahrscheinlich können sich die kleinen Kinder eh nicht mehr daran erinnern, dass Jesus sie mal gesegnet hat. Hey, keine Zeit dafür, keine Zeit für den Kram. Hast du manchmal das Gefühl, ich habe keine Zeit für meine Kinder? Bin eine Predigt vorbereiten, wir haben ein Leitertreffen in der Gemeinde, wir haben eine wichtige Besprechung, hier die Waschmaschine muss repariert werden, was immer, ich habe wichtige Dinge zu tun. Jesus überführt mich. Wir lesen hier von den Jünger, die Jünger aber fuhren sie an. Weiß nicht, die Kinder, die Mamas, aber sie fuhren sie an, sie waren unfreundlich. Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, sie tun Jesus einen Dienst. Sie sind ja die strengen Ordner und hey, wir unterstützen hier den Dienst Jesu. Aber sie kannten Jesus noch nicht gut genug. Und sie sind überrascht von der Reaktion Jesus. In der Parallelstelle in Markus 10, Vers 14 lesen wir, als aber Jesus es sah, wurde er unwillig. Das heißt, Jesus wurde sauer darüber. Es hat Jesus wirklich gestört. Und so fühlt Jesus auch, wenn wir Kinder abhalten, zu ihm zu kommen, durch was denn unser schlechtes Verhalten oder durch schlechte Traditionen, die wir haben, durch schlechtes Vorbild, durch eine schlechte Einstellung, die wir Kindern gegenüber haben. Und das ist die einzige Stelle, wo uns überliefert wird, dass Jesus unwillig wird mit seinen Jüngern. Wo sie die Kinder nicht zu ihm lassen. Und er hatte viele Gelegenheiten, unwillig sein zu können mit seinen Jüngern. Wir wissen, das waren noch recht ungeschliffene Diamanten. An vielen Stellen. Vers 14, Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Solchen gehört das Reich Gottes. Denen, die wie die Kinder so ein Urvertrauen haben. Zumindest wenn alles normal läuft in der Familie, haben Kinder ein unglaubliches Vertrauen in ihre Eltern. Und meine Erfahrung ist, Kinder glauben ganz natürlich an Gott. Du wirst nicht erleben, dass Kinder Gott in Frage stellen oder irgendwo mit atheistischen, philosophischen, das ist dann später, wenn wir manipuliert werden von der Welt, aber ganz natürlich glauben sie erstmal an Gott und stellen das gar nicht in Frage. Ich glaube, sie erfahren ihn auch. Und deswegen sind für Kinder auch diese großen Wahrheiten wichtig, für kleine Kinder. Hey, Gott liebt dich. Gott ist ein Papa, Gott ist immer bei dir, Gott passt auf dich auf. Das ist, was wir ihnen vermitteln wollen in dem Alter. Kinder sind auch demütig. Kinder sind nicht skeptisch. Kinder lassen sich auch gerne helfen. Die haben kein Problem mit Gnade, sich beschenken zu lassen, so wie wir. So. Ein Kind nimmt ganz selbstverständlich, oh, hier, Geschenk. Oh, hey, danke sagen, okay. Ganz natürlich, kein Problem für Kinder. Kinder macht es auch überhaupt nichts aus, sich abhängig zu machen oder abhängig zu sein. Und kleine Kinder sind total abhängig von ihren Eltern. Kinder sind auch ehrlich. Kinder sind keine Heuchler. Deswegen haben wir da manchmal so peinliche Erfahrungen, wenn die Kinder sagen, oh, der Mann, der stinkt jetzt aber da. Oder, oh, die Frau ist aber dick. Psch, psch, psch. Ja, so sind Kinder. Wenn sie zornig sind, dann schreien sie. Wenn sie traurig sind, dann weinen sie. Wenn sie froh sind, dann lachen sie. Die verstecken da nichts. Kinder sind authentisch. Kinder geben es auch zu, wenn sie was falsch gemacht haben. Wenn ich meine kleine Lena frage, Lena, hast du gerade da die Wand angeschmiert? Ja. Und Kinder sind unsere Vorbilder. Wir können lernen von ihnen. Denkt an Kapitel 18, wo Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Und hier hat Jesus gesagt, solchen gehört das Reich der Himmel. Manchmal fragen mich Leute, was ist, wenn ein Kind stirbt, ein kleines Kind? Ist es dann gerettet? Ist es dann bei Jesus? Werde ich mein Kind wiedersehen? Ich glaube, die Stelle hier sagt uns ja. Wenn sie noch nicht in entscheidungsfähigen Alter sind, wo sie das Evangelium verstehen können und sich bewusst gegen Gott entscheiden. Ich glaube, sie sind bedeckt durch Gottes Gnade. Jesus sagt, solchen gehört das Reich der Himmel. Er sagt nicht, solchen wird es irgendwann mal gehören, wenn sie dann mal irgendwann wo nach vorne gegangen sind und sich bekehrt haben oder eine Hand gehoben haben. Nee, solchen gehört das Reich der Himmel. Und dann lesen wir im Vers 15, und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Parallelstelle in Markus gibt uns noch mehr Details. Da heißt es in Markus 10, Vers 16, er nahm sie in seine Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. So wie wir es bei der Kindersegnung tun. Das heißt, Jesus hat sich Zeit genommen für die Kinder. Hat nicht so schnell, sei gesegnet, sei gesegnet, sei gesegnet. Bless you, you and W, so in die Richtung. Nee, er hat sich Zeit genommen, er hat ihn seine Arme genommen. Kinder waren ihm wichtig. Nehmen wir uns Zeit für unsere Kinder. Welche Priorität räumen wir Kinder ein in unserer Familie, in unserer Gemeinde? Und es muss uns auch bewusst sein, die Gemeinde ist immer eine Generation vom Aussterben entfernt. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Glauben, unsere Beziehung mit Jesus, unsere Werte, das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben, dann ist vorbei. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die schon beteiligt sind dabei, sie zu Jüngern zu machen. Und danke an alle, die noch mit einspringen werden. Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir das als Gemeindeaufgabe sehen, unsere Kinder zu Jesu Jüngern zu machen, so als kollektiven Kinderdienst. Und wenn es nur ist, dass du dir bewusst vornimmst, Kind mal zu fragen, wie es ihm geht, oder es freundlich zu begrüßen. Sehr bewusst, wie Jesus auf diese Kinder zugehen. Ich meine, wir prägen ihr Bild von Gott. Wir prägen ihr Bild von Gemeinde, das sie haben werden, ihr ganzes Leben lang. Und ich meine, wie viele Leute trifft man auf der Straße, die schimpfen auf die Kirche? Das ist so die Nummer eins Ausrede zumindest, was Menschen von Gott, von Jesus fernhält. Ja, die Kirche und da, die Erfahrung und die, da. Und welche Erfahrung wollen wir unserer nächsten Generation geben? Wir entscheiden, ob sie das als positiv oder als negativ wahrnehmen. Lasst uns bewusst sein, was für einen Einfluss wir auch da haben. Größte Rolle kommt dann natürlich den Eltern zu. Eine heile Familie, eine heile Ehe ist extrem wichtig für Kinder. Und euer Vorbild als Eltern ist natürlich am prägendsten. Jüngerschaft beginnt daheim. Wir haben in den letzten Wochen viel über Ehe gesprochen. Ich möchte heute kurz über Kindererziehung sprechen, wo wir das Thema hier haben. Und ich sehe mich persönlich überhaupt nicht als Experten. Pastor Chuck Smith hat mal gesagt, ich wusste alles über Kindererziehung, bis ich Kinder hatte. So geht es mir auch. Es ist oft ein Ausprobieren, ein Vorantasten, was funktionieren könnte. Und ich glaube auch da, dass eine gesetzliche Herangehensweise gar nicht wirklich hilfreich ist. So ein Erziehungsmodell, ein Erziehungsstil für alle, den wir allen überstülpen. Ist wahrscheinlich besser, es je nach Situation und Persönlichkeit flexibel zu gestalten. Ich meine, jeder Papa, jede Mutter ist einzigartig und jedes Kind ist einzigartig. Jedes von meinen vier Kindern ist total unterschiedlich. Selbst die Zwillinge sind total unterschiedlich, obwohl sie genetisch gleich sind. Aber total unterschiedliche Persönlichkeiten. Und es gibt Kinder, die brauchen eine starke Hand. Einer von meinen Söhnen ist so ein Haudegen und bei meinen Mädels langt ein Blick. Meistens, die sind da viel sensibler. Und es gibt Methoden, die bei einem Kind super funktionieren und beim anderen Kind überhaupt nicht funktionieren. Und Gott handelt so mit uns. Gott handelt sehr persönlich mit uns. Er hat nicht irgendwie so das eine Schema X, was er jeden so überstülpt. Nee, er handelt sehr persönlich. Und deswegen halte ich es auch für besser, ja, so allgemeine Prinzipien mitzugeben, als irgendwie so ein Schema X, ein Rezept irgendwo, was wir dann abarbeiten an unseren Kindern. Ist ja immer so toll mit diesen Rezepten, gell, die funktionieren so toll in den Seelsorgebüchern und den Ehebüchern und Erziehungsbüchern und dann in der Praxis, ja, manchmal funktionieren sie, manchmal eben nicht. Da musst du rausfinden, was passt, so wie Gott uns Männern sagt, wir müssen lernen, mit Einsicht bei unseren Frauen zu leben, bei unseren Frauen. Am 29. Februar habe ich so ein Elternforum angesetzt. Ich habe es gestern rumgemailt, weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Es soll einfach so eine Zeit sein, wo wir zusammensitzen und austauschen können. Vielleicht einander diese Fragen stellen können. Frauen lassen mir in Ruhe die Fragen stellen. Hey, was funktioniert bei dir? Oder wir haben gerade die und diese Situation. Habt ihr eine Idee? So in diese Richtung, dass wir austauschen können. Ideen für konkrete Fälle. Das war so meine Vorstellung, meine Idee für das Ganze. Also es wird nicht irgendwie so ein Ding sein, wo ich irgendwo eine große Lektion halt, wie es richtig funktioniert, sondern wo man eher so austauschen könnt. Hey, was hat denn bei euch funktioniert und habt ihr eine Idee so in diese Richtung? Epheser 3, Vers 14 sagt uns, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das ist unser Modell. Unser Gott ist ein Vater und wir sind seine Kinder. Wir haben ein perfektes Vorbild für Kindererziehung und es ist unser himmlischer Papa. Also ich möchte die Frage stellen, wie erzieht Gott uns als seine Kinder? Und wahrscheinlich könnt ihr noch an viel mehr Punkte denken. Ich habe so 7 Punkte, glaube ich, die ich so schnell mal weitergeben möchte. Erster Gedanke, der mir kam, Gott ist ein persönlicher Gott. Und er hat uns als Personen erschaffen. Ich habe schon drüber gesprochen. Und er nimmt uns als Personen ernst. Also kein Schema X für jeden, sondern eine persönlichkeitsorientierte Erziehung. Ich muss auf mein Kind eingehen. Und Gott will Beziehung mit uns als seinen Kindern. Also wir brauchen eine beziehungsorientierte Erziehung. Erziehung, Jüngerschaft ganz allgemein lebt von Beziehung. Die Jünger, die waren mit Jesus unterwegs und haben da von ihm gelernt. Von seinem Vorbild, von seiner Unterweisung, wie Jesus mit Menschen umging, wie Jesus mit verschiedenen Situationen umging. Hier zum Beispiel, wie er mit Kindern umging. Gott hat nicht irgendwie seine Gebote vom Himmel fallen lassen oder Mose trägt sie vom Berg runter, klonk. Hier sind sie auf den Tafeln. Hier habt ihr Verhaltensvorschriften, das war's. Nee, Gott nimmt in uns Wohnung, um sie durch uns zu erfüllen. Das ist Beziehungsarbeit. Das kommt aus der Beziehung heraus. Und davon lerne ich, wir müssen Zeit verbringen mit unseren Kindern. Dann lernen wir auch kennen, wie unsere Kinder ticken, was ihnen entspricht. Hey, habt Spaß miteinander, muss halt immer super geistlich sein. Genießt die Zeit miteinander, tut Dinge gemeinsam. Ich sage meinen Kids auch immer wieder, wenn sie nach dem Essen, hey, ich bin fertig mit dem Essen, will losrennen, spielen, sage ich immer, hey, nee, Essenszeiten sind Gemeinschaftszeiten. Geht nicht nur darum, dass wir hier schnell irgendwas in uns reinfressen, unseren Bauch füllen, nee, wir wollen Gemeinschaft haben. Manche Eltern suchen nicht Beziehung zu ihren Kindern, sondern versuchen nur ihr Verhalten zu beeinflussen und das funktioniert dann schlecht oder nur oberflächlich. Kinder hören auf das, was du ihnen sagst, weil du eine Beziehung mit ihnen hast oder sie eine Beziehung zu dir haben, weil du ihnen wichtig bist. Dann kannst du in ihr Leben sprechen. Wenn du keine Beziehung hast, ja, dann kannst du sie vielleicht einschüchtern, aber das wird dann nur so lange halten, solange du da bist und dann ist wieder egal. Wenn du ihnen egal bist, dann wird auch das, was du ihnen sagst, egal sein am Ende. Und ich meine, wir kennen das von allen unseren Beziehungen. Wenn die Beziehungsebene nicht okay ist, dann wird die Sachebene oft auch Probleme haben. Also Jüngerschaft ist Training, ist Coaching. Das ist miteinander leben, lehren, vorzeigen, begleiten. Ich sage das manchmal meinem Sohn, wenn wir so einen Konflikt haben und ich korrigieren muss, ich sage, ich habe dich lieb. Ich bin dein Trainer. Das ist die Rolle, die Gott mir gegeben hat. Ich bin dein Trainer. Damit du ein Mensch wirst, der Jesus gefällt, der einen geformten Charakter hat. Ja, ich will ein Gutes. Ich bin ein Trainer. Macht dann immer Spaß, Training, ne? Ist manchmal anstrengend. Und es hilft ihm manchmal, das so zu sehen. Und natürlich prägen wir, wie gesagt, zuallererst durch unser Vorbild. Und das wäre mein zweiter Punkt. Gott ist ein perfektes Vorbild. Und auch wir lehren durch Vorbild vor allem, wie du lebst, deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit den Menschen, deine Werte, dein Umgang mit Menschen. Das spricht lauter als das, was du sagst. Ich mag, was Gail Irwin mal gesagt hat. Er hat gesagt, ich versuche meinen Kindern Manieren beizubringen, aber sie essen trotzdem so wie ich. Wie du lebst, spricht lauter als das, was du sagst. Wenn du nicht betest, dann werden wahrscheinlich deine Kinder auch nicht viel beten. Also dein Vorbild, deine Heiligung, das, wie du bist, das ist viel wichtiger als irgendeine Methode. Dritter Punkt, Gott ist Liebe. Bernd hat das heute Morgen gesagt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Also eine liebevolle Erziehung, die gibt Geborgenheit und Sicherheit. Und wir müssen unsere Liebe mit Worten ausdrücken. Ich habe dich lieb, ich mag dich, ich bin gern mit dir zusammen, ich schätze dich, du bist mir wichtig. Ermutigung, hey, ich glaube an dich, ich vertraue dir, du schaffst das, ich bin bei dir. Mit Worten, aber auch mit Taten, natürlich. Zuhören, Zeit nehmen, solche Dinge. Wisst, jeder Mensch hat so seine Liebessprache, die wir herausfinden können, was ihm besonders entspricht. Und wenn sich unsere Kinder geliebt fühlen, dann geht auch vieles. Das trägt dann auch in Konflikten, so wie es in der Ehe auch ist. Und selbst wenn sie mal rebellieren und auf Abwege gehen, denkt an den verlorenen Sohn. Hat sich zurückerinnert, oh, mein Papa, der hat mich lieb, bei meinem Papa war es besser, da war es gut. Und Güte Gottes treibt uns zur Buße und der Papa hat gewartet mit offenen Armen. Viertens, Gott ist unheimlich barmherzig und unheimlich geduldig. Da kann ich so viel von ihm lernen. Ich meine, wie viele hunderte Jahre hat er mit dem Volk Israel Geduld gehabt, bis er sie letztendlich dann gerichtet hat? Gott ist unheimlich geduldig. Da muss ich noch so viel lernen von ihm. Fünfter Punkt, den ich machen will: Gott ist ein König. Gott ist der Herr. Gott ist eine Autoritätsperson. Er ist nicht nur der beste Freund, er ist auch nicht unser Kumpel. Das sind wir auch nicht als Eltern für unsere Kinder. Ich meine, manche Eltern versuchen das, aber ist auch schön, wenn man ein gutes freundschaftliches Verhältnis hat, aber nee, du bist auch der Papa oder die Mama. Du bist eine Autoritätsperson. Wie Gott. Gott hat einen Willen. Gott ist gerecht. Das drückt sich aus in Regeln, in Anweisungen, in Geboten und Verboten. Er hat ein Gesetz gegeben. Du kannst Gott nicht herumkommandieren. Das Reich Gottes, auch die Familie, ist keine Demokratie. Und so brauchen unsere Kinder das auch. Sie brauchen klare Ansagen, klare Erwartungen, klare Grenzen, auch klare Konsequenzen, wenn sie die nicht einhalten. Wir lesen von Gott, dass Gott uns züchtigt als seine Kinder, weil er ein liebender Vater ist. Also Konsequenzen ist wichtig. Wenn mein Sohn auszuckt und rumbrüllt und böse ist zu den Geschwistern, ja, muss ich sagen, hey du, jetzt ist gerade nicht schön mit dir. Du brauchst eine Auszeit, geh in dein Zimmer. Schau, dass du wieder eine richtige Einstellung bekommst, dann kannst du wieder bei uns sein in der Gemeinschaft. Oder in biblischer Sprache, du musst umkehren, du musst Buße tun. Ne, unsere Gemeinschaft mit Gott hängt von unserer Buße ab. So ist auch in der Familie. Wenn du die Gemeinschaft genießen willst, dann ja, musst du auch die entsprechende Einstellung haben. Sonst muss ich dich eine Zeit lang mal rausnehmen. Und dann, wenn du deine Einstellung geändert hast, dann kommst du wieder zurück. Ist wieder gut. Kinder brauchen Regeln. Nicht zu viele Regeln. Mein Jesus, wie viele Regeln hat er uns gegeben? Wir können an 10 Gebote denken, aber Jesus hat uns eigentlich nur 2 gegeben, gell? Liebe Gott und lieb die Menschen. Hey, das ist gut, das kann ich mal merken. Lieber ein paar wenige Regeln und die konsequent durchziehen. Das ist auch was bei Gott. Gott ist sehr berechenbar. Gott verändert sich nicht. Ist nicht mal so und mal so. Also ein paar wenige Regeln. Also zum Beispiel gehorch deinen Eltern. Behandle andere mit Respekt und mit Rücksicht, sei freundlich, sei ehrlich, räum hinter dir auf. So zum Beispiel. Ihr könnt drüber reden, was für euch wichtig ist als Familie. Sechster Punkt, Gott lässt uns aber auch Entscheidungsfreiheit und hält uns verantwortlich für unsere Entscheidungen. Also wir haben bei Gott auf der einen Seite immer die Regel oder eine Form, eine Ordnung, könnten wir sagen. Er ist ein Gott der Ordnung. Auf der anderen Seite lässt er uns aber auch Freiheit in dieser Ordnung. Also er presst uns nicht hinein mit aller Gewalt. Er möchte, dass wir uns dafür entscheiden. Er ist kein Tyrann. Er zwingt uns seinen Willen nicht auf. Ich finde das so wunderbar bei Jesus, diese Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, viele haben ihn verlassen, und er sagt zu seinen Jüngern, und ihr, wollt ihr auch gehen? Ihr habt die Freiheit. Ist krass, oder? Also Gott gibt uns ganz klare Anweisungen. Das können auch wir tun als Eltern. Hey, das ist meine Erwartung. Zum Beispiel, dass wir freundlich, respektvoll miteinander umgehen. Und das ist die Konsequenz, wenn du es nicht tust. Also du kannst mit uns essen oder spielen, oder du kannst allein in deinem Zimmer sitzen oder in der Nachdenkecke, wenn sie noch kleiner sind. Das ist deine Entscheidung. Na, da ist eine Entscheidungsfreiheit. Das ist die Regel. Das ist die Konsequenz. Aber hier ist deine Entscheidung. Ist dann auch dein Problem, nicht mein Problem. Ist deine Entscheidung. Gestern habe ich den Kindern gesagt, hey, bis 5 Uhr möchte ich, dass ihr euer Zimmer aufgeräumt habt. Was bis dahin nicht weggeräumt ist, dann räumen es wir weg. Und kostet dich dann 2 Euro pro 10 Minuten. Regel das dann mit deinem Taschengeld, mit dem Weihnachtsgeld. Hey, so funktioniert das Leben. Wenn du zu faul bist, deinen Kram selber zu machen, dann musst du jemanden bezahlen, der es für dich macht. Das ist so ein Ding, was gerade ganz gut funktioniert mit unseren Jungs, weil sie da auf ihr Geld ganz ihnen wichtig ist. Aber wir wollen unsere Kinder zu Eigenständigkeit, zu Selbstständigkeit erziehen. Und ihr wisst, je älter sie werden, desto mehr Freiheit brauchen sie auch. Also wir können nicht die Glucke sein, bis sie 20 sind. Da werden sie rebellieren dagegen. Das wird nicht gut sein. Wir müssen unseren Erziehungsstil ändern auch mit dem Alter der Kinder. Also kleine Kinder, die brauchen Anweisungen, kurz und knapp, eins nach dem anderen. Tu das jetzt, das. Und wenn fertig bist, dann tu das. Und dann tu das. Brauchen auch schnelle Korrektur. Die Aufmerksamkeitsspanne von kleinen Kindern ist kurz. Also wenn du sagst, jetzt hast du eine Woche Hausarrest, weiß nach 10 Minuten nicht mehr warum. Also völlig sinnlos. Also braucht eine schnelle Korrektur. Keine Ahnung, die Kleine schmeißt mit dem Pudding um sich und sagt nein. Sie macht es wieder, dann ist der Pudding weg. Oder kann man vielleicht auch mal einen Klaps okay sein. Kleine Kinder müssen lernen zu gehorchen, einfach weil ich sage. Dann müssen sie früh lernen, wenn sie das als kleine Kinder nicht lernen, dann wird es wirklich schwierig, wenn sie älter sind. Aber je älter unsere Kinder werden, desto mehr müssen wir auch erklären. Wir müssen das Warum verstehen. Wir müssen lernen, Probleme selbst zu sehen und in Angriff zu nehmen. Also vielleicht besser für ältere Kinder, statt zu nörgeln und zu sagen, mach das und das und das und das aufräumen, vielleicht mal zu sagen, hey, guck dich mal um, fällt dir was auf? Muss irgendwas getan werden hier? Guck dich mal um. Mach mal was, was getan werden muss. Hey, was brauchst du für deinen Schulausflug morgen? Meine großen Kids will ich eigentlich nicht mehr so mikromanagen. Will ich eigentlich sagen, okay, hier, bis da sei fertig, da ist Abfahrt. Bist du fertig oder nicht? Ist dann auch dein Problem. Besten natürliche Konsequenzen. So ist es auch bei Gott, oder? Seine Züchtigung für uns ist oft, dass er uns die Konsequenzen unseres falschen Handelns einfach erfahren lässt. Wollen auch unseren Kindern nicht alles abnehmen. Natürlich, wir wollen nicht, dass sie sich umbringen, ja, weil sie irgendwelche dummen Sachen machen. Da müssen wir schon mit Maß und Ziel. Ne? Aber natürliche Konsequenzen. Du trödelst, na, du bist zu spät im Training. Ist dein Problem, ich mache mir da keinen Stress mehr. Hast keine Zeit mehr zum Spielen. Dann verpasst du den Bus mit den allen Konsequenzen. Räumst nicht auf, dann kannst keinen Freund einladen. Weil ich meine, wer will denn im Saustall hier spielen? Willst deine Jacke nicht anziehen? Na, wird er halt kalt sein, okay. Natürliche Konsequenzen. Auch dein Problem ist dein Problem, nicht mein Problem. Hat man auch diese Woche, ich habe mein Arbeitsbuch in der Schule vergessen. Okay, was willst du jetzt machen? Und wenn sie nicht wissen, keine Idee haben, mal fragen, hey, was könntest du jetzt machen? Willst du einen Tipp haben? Könntest deinen Bruder fragen mal. Vielleicht abschreiben, Freunde anrufen. Mich fragen, ob ich mit dir in die Schule fahre, das Ding abzuholen. Aber erstmal ist es dein Problem, nicht mein Problem. Ich muss nicht alles abnehmen. So funktioniert das Leben auch nicht. Kleine leert den Smoothie aus. Ja, hier ist das Papierhandtuch. Mach's weg. Ist dein Problem, nicht mein Problem. Na, wir wollen unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Das ist, was Gott mit uns macht, oder? Er will, dass wir mündige, dass wir reife Kinder sind. Die nicht mehr mit der Milch ernährt werden müssen, sagt er uns, sondern die feste Speise nehmen können, die andere lehren können. Dazu wollen wir sie erziehen. Letzter Punkt, wichtiger Punkt auch. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und da machen wir oft einen Fehler, wenn wir nur auf das schauen, was wir gerade vor Augen sehen. Das Fehlverhalten der Kinder von mir aus. Oder das Verhalten, was wir gerne haben wollten. Oder das brave Kind. Ich kann jedes Kind brav machen, wenn ich nur genug Druck ausübe. Aber ist das, was ich will? Unser Ziel ist nicht nur äußere Konditionierung, dass ich mein Kind abbricht, das Richtige zu tun, mit Bestrafung und Belohnung, das kann ich mit jedem Hund machen. Es ist Gesetzlichkeit. Nee, mein Ziel ist, dass mein Kind das Richtige tut, mit der richtigen Motivation, von sich selbst aus, am besten noch mit einer ewigen Perspektive für Gott. Also wenn das mein Ziel ist, dann kann ich nicht nur über die Taten, über das Äußere, über die Handlungen reden. Dann muss ich auch über die Einstellungen reden. Hey, du hast jetzt gerade deine Schwester geschlagen. Das ist nicht gut. Wir wollen miteinander reden und nicht schlagen. Ja, aber es ist nicht genug. Wir müssen auch über das Warum reden. Hey, du hast jetzt gerade gehaut, weil du eifersüchtig bist. Ja? Oder neidisch bist. Die Einstellung ist nicht gut, das fühlt sich nicht gut an in deinem Herzen, gell? Wir müssen über das Herz reden und das im Sinn haben. Ich sage meinen Kindern im Supermarkt, nicht nur, das sage ich auch, nicht laufen, nicht schreien, aber ich sage ihnen auch, hey, wir wollen Rücksicht nehmen auf die anderen Leute, die auch hier einkaufen. Das ist eigentlich die Herzenshaltung, die ich sehen will, nicht nur eine Handlung, die ich konditionieren will. Und uns ist als Christen bewusst, dass unsere Kinder Sünder sind. Dass sie Charaktertraining brauchen, ein verändertes Herz, dass sie Jesus brauchen. Uns ist bewusst, dass unsere Kinder nicht automatisch das Richtige tun werden, im Gegenteil. Das heißt, wir müssen sie lehren, wir müssen auch lernen und üben, wie sie mit Versagen gut und richtig umgehen können und wie sie sich versöhnen können. Unser Ziel ist die Ehre Gottes, dass wir ihm gefallen. Also müssen wir auch über ihn reden und über sein Herz reden. Das sind so jetzt so ein paar wenige Prinzipien, die mir gestern so auf die Schnelle eingefallen sind. Wahrscheinlich, wenn wir noch gemeinsam drüber nachdenken, könnte uns noch viel mehr einfallen. Ich möchte vielleicht zum Abschluss auch sagen, es gibt keine perfekten Eltern. Wir hatten keine. Das prägt uns manchmal, gell? Wir tun ja oft das, was wir bei unseren Eltern gesehen haben. Wir sind auch keine perfekten Eltern. Ich versage wahrscheinlich jeden Tag. Muss auch meine Kinder manchmal um Vergebung bitten. Und das ist gar nicht schlecht, da lernen sie, wie man mit Versagen umgeht. Praktische Lektion. Das Schöne ist, dass Kinder die vergebensten, am wenigsten nachtragendsten Menschen sind, die es gibt. Also macht euch da auch selbst nicht zu viel Druck. Solange die Basis stimmt, solange sie sich geliebt wissen, du ein Herz für sie hast, das stimmt, dann wird es okay sein. Lass uns bewusst sein, dass wir unsere Kinder eigentlich nur sehr wenige Jahre haben, in denen wir sie wirklich prägen können. Mich schockiert das immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, wie schnell die Zeit auch rumgeht. Spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen, übernehmen die Freunde diese prägende Rolle immer mehr von den Eltern. Das heißt, bis dahin sollten sie eigentlich schon unsere Werte, eigentlich Gottes Werte, internalisiert haben. Wir machen Charaktertraining, darum geht es uns. Dass sie so leben, wie es richtig ist, selbst wenn wir sie nicht sehen. Sie in der Gegenwart Gottes leben, Gott sieht sie immer. Und er ist unser Ziel. Also, lass uns unsere Kinder wertschätzen, lass uns unsere Kinder ernst nehmen, lasst uns in unsere Kinder investieren. Ist es wert. Sie sind unsere Zukunft. Wie es im Psalm heißt, die Kinder, die sind die Pfeile in unserem Köcher, die wir vorausschießen können. Wenn wir schon lange abgetreten sind, werden sie die sein, die hoffentlich das Reich Gottes bauen und einen Unterschied machen für Jesus in dieser Welt und ihre Kinder auch wieder für Jesus gewinnen und auf dem richtigen Weg führen. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Jesus, ich danke dir für dein gutes Vorbild, Herr, das überführt mich immer wieder. Ich danke dir für dein Herz für die Kinder und den Wert, den du ihnen zuschreibst, die Zeit, die du dir nimmst für sie, dass du sie in die Arme nimmst und sie segnest. Herr, ich mag dieses Bild so sehr. Ich danke dir, dass du auch mit uns so umgehst, dass du ein liebevoller Papa bist. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns prägst, während wir mit dir unterwegs sind. Und Herr, so segne uns mit deiner Gegenwart, dass wir bewusst in deiner Gegenwart leben. Lass uns spüren diese Woche, dass du da bist. Lass uns merken, auch in unserem Miteinander, in der Familie, mit unseren Kindern, dass du dabei bist, Herr, und dass du übernatürlich Gnade schenkst und dazu gibst, wo es uns fehlt und wo uns die Geduld ausgeht. Herr, dass du stark bist in unserer Schwachheit. Ich möchte auch für unsere Kinder beten, dass du ihre Herzen berührst und uns sie ziehst, Herr. Wir können von außen nur so weit gehen, Herr. Du musst das tiefe Werk in ihren Herzen tun. Darum wollen wir beten. Segne sie, Vater, berühre sie, offenbar du dich ihnen, Herr, von Person zu Person. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.